Maggie blieb das Herz fast stehen. Flachnase blickte sich besorgt um. »Nein, lass uns lieber die Hunde holen«, hörte Maggie ihn sagen. »Selbst wenn sie sich hier irgendwo versteckt haben, woher sollen wir wissen, ob sie rauf- oder runtergegangen sind?« Buster warf einen Blick auf die Bäume, blickte die Straße hinunter und trat seine Zigarette aus. Dann ging er zurück zum Wagen und holte zwei Flinten heraus.
»Wir versuchen es erstmal mit runter«, sagte er
und warf Flachnase eine Flinte zu.
»Die Dicke klettert bestimmt lieber bergab.«
Ohne ein weiteres Wort verschwand er in der Dunkelheit. Flachnase warf dem Lieferwagen einen sehnsüchtigen Blick zu und stapfte Buster murrend hinterher. Die beiden waren kaum außer Sicht, als Staubfinger sich aufrichtete, lautlos wie ein Schatten, und den Hang hinauf zeigte. Das Herz klopfte Maggie bis zum Hals, als sie ihm folgten. Von Baum zu Baum huschten sie, von Strauch zu Strauch, immer wieder einen Blick zurückwerfend. Bei jedem Zweig, der unter ihren Schuhen zerbrach, schrak Maggie zusammen. Doch zum Glück machten auch Buster und Flachnase einigen Lärm, während sie sich durch das Dickicht den Berg hinab bewegten. Irgendwann sahen sie die Straße nicht mehr. Die Angst ließ sie trotzdem nicht los. Die Angst, dass Buster vielleicht schon umgedreht war und ihnen bergauf folgte. Doch so oft sie auch stehen blieben und lauschten, sie hörten nur ihren eigenen Atem.
»Sie werden bald merken, dass sie die falsche Richtung gewählt haben«, flüsterte Staubfinger irgendwann, »und dann werden sie die Hunde holen. Wir haben Glück, dass sie nicht gleich mitgebracht haben. Buster hält nicht viel von ihnen, und er hat recht damit. Ich habe sie oft mit Käse gefüttert. Das macht Hundenasen stumpf. Trotzdem, irgendwann wird er sie holen, denn selbst Buster kehrt nicht gern mit einer schlechten Nachricht zu Capricorn zurück.« »Dann müssen wir eben noch schneller gehen«, sagte Mo.
»Und wohin?«
Elinor rang jetzt schon nach Atem. Staubfinger blickte sich um. Maggie fragte sich, wozu. Ihre Augen konnten kaum etwas erkennen, so dunkel war es.
»Wir müssen uns nach Süden halten«, sagte Staubfinger, »Richtung Küste. Wir müssen unter Menschen. Nur das kann uns retten. Dort unten sind die Nächte hell, und keiner glaubt an den Teufel.«
Farid stand neben Maggie. Er blickte so angestrengt in die Nacht, als könnte er den Morgen herbeistarren oder in all der Finsternis irgendwo die Menschen entdecken, von denen Staubfinger sprach. Doch nicht ein Licht war in der Dunkelheit zu sehen, außer dem Gewirr von Sternen, die kalt und fern am Himmel blinkten. Für einen Augenblick kamen sie Maggie vor wie verräterische Augen, und sie glaubte, sie flüstern zu hören.
»Sieh doch, Buster, da unten laufen sie, komm schon, fang sie dir.«
Sie stolperten weiter, dicht beisammen, damit niemand verloren ging. Staubfinger hatte Gwyn aus dem Rucksack geholt. Er nahm ihn an die Kette, bevor er ihn laufen ließ. Zu gefallen schien dem Marder das nicht. Immer wieder musste Staubfinger ihn aus dem Dickicht zerren, fort von all den verheißungsvollen Gerüchen, die ihren Menschennasen verborgen blieben. Er fauchte und keckerte missbilligend vor sich hin, biss in die Kette und zerrte daran.
»Verflucht! Irgendwann stolpere ich noch über das kleine Biest«, schimpfte Elinor. »Kann es nicht etwas mehr Rücksicht auf meine wunden Füße nehmen?« »Eins ist gewiss, sobald wir wieder unter Menschen kommen, werde ich mir das beste Hotelzimmer nehmen, das für Geld zu haben ist, und meine armen Füße auf ein großes, weiches Kissen betten.«
»Du hast dein Geld noch?«
Moos Stimme klang ungläubig.
»Mir haben sie gleich alles abgenommen.«
»Oh, mein Portemonnaie hat Buster sich auch gleich gegriffen«, sagte Elinor. »Aber ich bin eine vorsichtige Frau. Meine Kreditkarte steckt an einem sicheren Ort.«
»Es gibt einen Ort, der vor Buster sicher ist?«
Staubfinger zerrte Gwyn von einem Baumstamm herunter.
»Allerdings«, antwortete Elinor, »kein Mann drängt sich danach, dicke alte Frauen zu durchsuchen.« »Das kann von Vorteil sein. Einige meiner wertvollsten Bücher habe ich diesem...«
Sie brach abrupt ab, räusperte sich, als ihr Blick auf Maggie fiel. Doch Maggie tat, als hätte sie Elinors letzten Satz nicht gehört oder zumindest nicht verstanden, wovon sie redete. »So dick bist du nun auch wieder nicht«, sagte sie, »und alt ist ja wohl ziemlich übertrieben.« Wie weh ihre Füße taten.
»Oh, vielen Dank, Schätzchen«, sagte Elinor. »Ich glaube, ich werde dich deinem Vater abkaufen, damit du mir dreimal am Tag solche netten Sachen sagst. Wie viel willst du für sie haben, Mo?«
Da muss ich nachdenken, antwortete Mo. Wie wäre es mit 3 Tafeln Schokolade pro Tag? So redeten sie dahin, die Stimmen kaum lauter als ein Flüstern, während sie sich durch den Dornenpelz der Hügel kämpften. Es war ganz unwichtig, worüber sie redeten, denn all die gewisperten Worte dienten nur einem Zweck, die Angst fernzuhalten und die Müdigkeit, die jedem von ihnen die Glieder schwer machte. Weiter und weiter gingen sie, hoffend, dass Staubfinger wusste, wohin er sie führte. Maggie hielt sich die ganze Zeit dicht hinter Mo, sein Rücken bot wenigstens etwas Schutz vor den dornigen Zweigen. Immer wieder verfingen sie sich in ihren Kleidern und zerkratzten ihr das Gesicht wie bösartige Tiere, die mit nadelscharf gewetzten Krallen in der Dunkelheit lauerten. Irgendwann stießen sie auf einen Fußpfad, dem sie folgen konnten. Leere Patronenhülsen säumten ihn, hingeworfen von Jägern, die den Tod in die Stille gebracht hatten. Auf der festgetretenen Erde fiel das Laufen leichter, obwohl Maggie vor Müdigkeit kaum noch die Füße heben konnte. Als sie Mo zum 2. Mal schlaftrunken in die Hacken stolperte, hob er sie auf seinen Rücken und trug sie, wie er es früher so oft getan hatte, als sie noch nicht Schritt halten konnte mit seinen langen Beinen. Flo hatte er sie damals genannt, Federmädchen oder Tinkerbell, nach der Fee aus Peter Pan. So nannte er sie manchmal immer noch. Müde lehnte Maggie ihr Gesicht an seine Schultern und versuchte an Peter Pan zu denken, statt an Schlangen oder Männer mit Messern. Aber diesmal war ihre eigene Geschichte zu stark, um sich von der Erfundenen vertreiben zu lassen. Farid hatte schon lange nichts mehr gesagt. Die meiste Zeit stolperte er hinter Staubfinger her. Er schien an Gwyn Gefallen gefunden zu haben. Jedes Mal, wenn der Marder sich mit der Kette irgendwo verfing, hastete Farid hinzu, um ihn zu befreien, auch wenn Gwyn ihn dafür anzischte und nach seinen Fingern schnappte. Einmal grub er dem Jungen die Zähne so tief in den Daumen, dass er zu bluten begann. »Na, glaubst du immer noch, dass das hier ein Traum ist?« fragte Staubfinger spöttisch, als Farid sich das Blut abwischte. Der Junge antwortete nicht. Er betrachtete nur seinen schmerzenden Daumen, dann saugte er daran und spuckte aus. »Was soll es sonst sein?« fragte er. Staubfinger sah Mo an, doch der schien so tief in Gedanken, dass er seinen Blick gar nicht bemerkte. »Wie wär's mit einfach eine neue Geschichte?« sagte Staubfinger. Farid lachte. »Eine neue Geschichte? Das gefällt mir. Geschichten mochte ich schon immer. Ach ja, und wie gefällt dir diese?« »Ein bisschen zu viel Dornen und hell könnte es auch langsam werden, aber immerhin musste ich noch nicht arbeiten, das ist doch was.« Maggie musste lächeln. In der Ferne schrie ein Vogel. Gwyn blieb stehen und hob witternd die Schnauze. »Die Nacht gehört den Räubern. Sie hat ihnen immer gehört. Im Haus vergisst man das leicht, beschützt von Licht und festen Mauern. Die Nacht schützt die Jäger. Sie macht ihnen das Anschleichen leicht und schlägt ihre Beute mit Blindheit.« Worte fielen Maggie ein aus einem ihrer Lieblingsbücher. »Denn die Stunden der Nacht sind Stunden der Macht für Reißzahn, Klaue und Pfote.« Sie lehnte das Gesicht gegen Moos Schulter. »Vielleicht sollte ich jetzt besser wieder selbst laufen«, dachte sie. »Er trägt mich schon so lange.« Doch dann nickte sie auf seinem Rücken ein.